wir haben jetzt ja offiziell auch so wirklich, wirklich Frühling. Und im Frühling macht man ja eigentlich so einen Frühjahrsputz. bei uns im Büro ist vielleicht ein bisschen das Gegenteil der Fall, oder?
Weil es ist Frühjahrsschmutz.
Es ist Frühjahrsschmutz.
Echt so.
Wir haben versucht, hier so ein bisschen aufzuräumen bzw. aufräumen zu lassen. Und dann hat mir so ein Handwerker hier und der hat eigentlich eher alles vollgestellt, irgendwelche Latten irgendwo hingeknallt, Löcher gebohrt und es ist ja alles irgendwie schrottig.
Es ist so geil, es ist so jemand, der so unstrukturiert an Dinge rangeht. Also wir haben so 5, 6 Sachen, die wir gefixt haben wollen. Von Wände streichen über ein paar Löcher bohren und eine Tafel anbringen oder so. Und der hat einfach alles angefangen, wirklich alles, aber nichts davon fertig gemacht. Er hat zum Beispiel die Wand, wo wir so einen Fleck hatten, hat er einfach den kompletten Putz abgerissen. Und die ist jetzt seit 2 Wochen ohne Putz.
Ich schäme mich so sehr.
Das ist so geil. Und dann hat er Löcher in die Decke gebohrt, wo Lampen hin sollen. Da sind jetzt halt Löcher. Die Lampen stehen daneben. Und zwar seit auch 2 Wochen.
Das ist so krass, weil Lampen anzubringen ist nicht der Big Deal, wenn du einmal schon ein Loch gebohrt hast. So, was ist das Problem?
Er musste dann immer irgendwie plötzlich gehen oder so, ich weiß nicht. Aber am schlimmsten war ja, dass er dann auch immer das Team so eingebunden hat. Also er hat Lampen, also Lampenlöcher erstmal in die Decke gemacht und dann war es so, hat er zu einer Kollegin hat er gesagt, hol mal die Mädchen!
Nein.
Ach, die Story kennst du noch gar nicht? Hat er gesagt, hol mal die Mädchen! So, dann ist die Kollegin so in die Küche, wo die anderen gerade saßen und gegessen haben oder so. So, hey, wir brauchen irgendwie, wir müssen hier dem Typen helfen. Dann sollten sie über dem Tisch, weil er war zu faul, den Tisch zur Seite zu schieben, über dem er bohren wollte. Das heißt, die Mädchen, unsere Kolleginnen, mussten eine Plane darunter halten, damit er oben bohrt und das Gebrösel quasi auf die Plane fällt. Ja, warte, es wird noch besser. Besser. In dem Moment kam die Nachbarin rein, um ihr Paket abzuholen. Er so, du, komm mal her. Gebt ihr den Staubsauger in die Hand, damit sie den Staubsauger oben ans Loch hält, während er bohrt. Die arme Nachbarin war hochschwanger und musste dann diesen komischen Schlauch da vom Staubsauger halten, während er bohrt. Und unsere Mädchen mussten die Plane halten. Das ist so ein Handwerker, wie man sich den wünscht, oder?
Ja, also wir arbeiten nicht mehr mit dem zusammen, sollte man vielleicht an der Stelle sagen.
Wir haben danach direkt mal auf My Hammer den Neues gesucht. Ja, aber weil der auch dann einfach dann 3 Wochen wieder nicht kam, dann stand hier alles irgendwie offen, die Farbe trocknet aus, die Wand ist schon wieder komplett zugewuchert, also what the fuck.
Krass, okay, fuck. Aber kriegen wir es noch in den Griff jetzt in den nächsten Wochen?
Also am schlimmsten Fall, Christian, ich weiß, du bist handwerklich...
Ich bin sehr begabt. Ich kann das.
Christian und ich, auch eine kleine Fun-Story am Rande. Christian und ich haben in unserem allerersten Büro, das wir gemeinsam bekommen haben, ein bisschen handwerklich sind wir tätig geworden. Und da haben wir eine Vorhangstange angebracht. Mir macht es auf jeden Fall Spaß und manche sagen, kann ich handwerklich auch. Christian sagt auch so, ja, kann ich und so. Aber ja. Ich glaube, wir haben beide nicht die Geduld.
Nee.
Wir waren dann beide so, komm jetzt irgendwie dran mit der Scheiße. 2 Stunden später saßen wir so beim Arbeiten.
Moment, der Moment war aber auch so, wir saßen beim Arbeiten, haben gerade eine richtig schlimme E-Mail auch bekommen.
Stimmt.
So richtig schlechtes Feedback auf irgendwas, was wir gemacht haben. Es war eh schon alles scheiße. Dann sitzen wir da, nichts funktioniert und dann kracht diese Vorhangstange runter. Und wir so, what are we doing?
So wirklich so, das war einfach so Gott, der uns nochmal gezeigt hat, geht euch einfach wieder anstellen lassen. Geht irgendwo hin, macht einfach einen Job. Von 9 bis 17 Uhr.
Genau.
Haltet eure Fresse. Ja. Was soll das?
Warum wollt ihr Podcast machen? Das ist doch scheiße.
Das war wirklich so schlimm. Ja. Da ist dann auch noch so die Wand so ein bisschen mit rausgebröselt und es
aber
bröselte
so
die Steine, bröselte so auf dem Boden. Das war das einzige Geräusch, was man gehört hat. So Krümel, Krümel. Wir so, ja, ich gehe jetzt nach Hause. Ja, ich auch.
Ja, davon sind wir immerhin schon ein paar Jahre jetzt entfernt. Knock on wood, dass es so bleibt.
Ey, wir haben es bis hierhin geschafft, aber handwerklich sind wir nicht viel weiter, nee, muss man auch
nicht
sagen.
Nicht viel weiter. Nee.
Es gibt dumme Arten, wie man von uns gehen kann. Mit Heliumluft, Ballon aufs Meer und schon war der Brudi dran. Ein Terrorist verschickt eine Bombe an sich selbst und explodiert. Und so hat er sich im Profil da, wenn du das nominiert. Da, dann gefällt das. Es ist absurd, doch. Da, dann gefällt das. Da, dann gefällt das. Da, dann gefällt das. Mit Anna und Christian. Da,
ja, herzlich willkommen zu Damen gefällt das. Wir sind Christian Alt und Anna Bühler und erzählen euch hier Epic Fails aus der Menschheitsgeschichte. Ich glaube, ich kann dich jetzt sofort abholen, Christian, weil ich nehme an, dass du die Filme gesehen hast, von denen ich jetzt spreche. Hast du Mission Impossible geguckt?
Na klar, alle.
Und bestimmt fandst du die geil, oder?
Ich liebe Mission Impossible.
Habe ich mir irgendwie gedacht.
Ich liebe die ganze Reihe. Also jetzt muss ich mich hier ein bisschen aufsetzen.
Ja, ja. Weil ich merke, dass ich was aktiviert habe in dir. Also da kommt was.
Tom Cruise in dieser Rolle, ich liebe ihn. Man kann zu ihm stehen, wie man will, ja, und zu seinen ideologischen Ansichten. Ja. Aber er ist einfach ein krasser Machertyp und er zieht einfach durch. Also in welcher Stunts der da jedes Mal macht. Er produziert die Filme ja auch.
Der hat die Stunts selber gemacht auch da drin.
Ja, genau.
Es
ist so geil. Ich liebe die. Alle.
Kennst du auch die Serie aus den 60ern auch?
Ja, habe ich schon mal am Rande mitbekommen. Genau, es ist eine Adaption.
Ja, genau, es ist eine Adaption. Auf Deutsch hieß diese Serie, also ich glaube, sie hieß tatsächlich Mission Impossible auf Englisch und auf Deutsch hieß sie Cobra, übernehmen Sie. Ich bin froh, dass du schon im Thema drin bist, weil die Inspiration für diese Mission Impossible Story hat unser heutiger Protagonist geliefert.
Geil.
Ja.
Bam, 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 bam.
Billy.
Ja.
Der Protagonist heute heißt Robert Mathieu. Es ist ein schwieriger Name, muss ich jetzt direkt mal sagen. Mathieu, weil er ist Franzose, also der hat französische Wurzeln, deswegen ist der Name quasi M-A-H-E-U, Mahoy. Aber dann auch wiederum amerikanisch ausgesprochenes Französisch, oh mein Gott, ist Mathieu.
Okay.
So eine Art.
Okay.
Also auf Französisch wäre Robert Mathieu, aber auf Englisch Robert Mathieu.
Und irgendwann Robert Mathieu.
Mathieu, genau. Robert Mathieu ist auf jeden Fall Mathieu.
Mayo.
Robert.
Der Mayo Robert.
Der Mayo Robert ist auf jeden Fall der Mann, der in den 1950ern im Auftrag der CIA einen mächtigen Staatschef stürzen sollte. Mhm. Das war sein Auftrag. Und was er dafür gemacht hat, ist einfach mal ein Sextape gefaked.
Ah ja.
Ja, und wahrscheinlich wisst ihr jetzt schon Bescheid. Also Davinis mit Bambinis. Hört diese Folge vielleicht lieber alleine mit Kopfhörern, weil das wird nicht jugendfrei, liebe Leute.
Bringen wir jetzt so einen Autoaufkleber raus? So mit
ich
Baby
bin ein Davini mit Bambini. Ich würde es mir draufkleben.
Ja, du und zwei andere Menschen vielleicht noch.
Wird mir reichen.
Ja.
Also Robert Mathieu ist am 30. Oktober 1917 in Waterville in Maine in den Vereinigten Staaten auf die Welt gekommen. Und so mit Anfang 20 hatte er schon tatsächlich das erste Mal Kontakt zum Geheimdienst. Also das ist eigentlich sowas, was sein Leben irgendwie geprägt hat, so was irgendwie sie so durchgeleitet hat. Schon in den 40ern kommt er das erste Mal in Kontakt mit dem Geheimdienst. Damals studiert er noch Jura. Und es ist dann so, in den 40ern schickt ihn das FBI während des Krieges nach Europa, um dort als Counter-Intelligence Officer zu arbeiten. Du nix, das heißt, du weißt, was das ist.
Gegenspionage.
Genau, ja. Also im Grunde im Ausland rumschnüffeln im Auftrag des FBI. Und er kündigt zwar nach dem Krieg beim FBI, aber er hält es nicht lange aus ohne Geheimdienst. Schon 1954 wird er wieder von der CIA angeheuert. Ja, ich glaube, das ist wirklich so ein Typ, der einfach, der hat das in sich.
Ja.
So, weißt du, der kommt ja nicht, der will irgendwie, ich glaube, der hatte zwischenzeitlich mal ein Business für Eiscreme oder so. Also er hat zwischenzeitlich mal versucht, was anderes zu machen, aber er kommt immer wieder irgendwie zur CIA und zum FBI zurück, weil er halt auch wirklich jemand ist, der so eine gute Mischung aus Skrupellosigkeit und Kreativität und so mitbringt. Das heißt, den kannst du auf jeden Fall setzen.
Gute Mischung.
Genau. Und was ich dann auch nämlich interessant finde, diese gute Mischung passt halt perfekt für das, was die CIA jetzt mit ihm vorhat. Nämlich in den 1950er Jahren stellen die ihn an für so Spezialaufträge. Da ist er Cutout-Specialist. Und das ist Cutout-Jobs. Das sind im Grunde die Jobs, die sonst niemand machen will, weil die sind eigentlich ja illegal. Also die sollen auch nicht offiziell in Verbindung gebracht werden mit den Geheimdiensten oder so.
Okay.
Also das ist so wirklich der... Wahrscheinlich das, was am meisten Spaß macht, aber auch so das, was halt Shit-Jobs sind.
Das ist wie bei Mission Impossible in den Filmen. Jetzt kann ich die ganze Zeit mit meinem Wissen aus den Filmen kommen. Ist es immer so in diesen Filmen, dass wenn man geschnappt wird, wird die US-Regierung immer leugnen, dass du Teil der Regierung warst.
Dass das irgendwas mit dir zu tun hat.
Genau.
Ja, ja,
die Stakes in den Filmen sind dann immer sehr, sehr hoch, weil wenn du geschnappt wirst, dann... Bist du einfach im Knast in Russland. So.
Und wenn es klappt, dann hast du irgendwie eines der, keine Ahnung, wichtigsten weltpolitischen Szenarien mitgeprägt.
Genau.
Oder so, keine Ahnung.
Genau.
ich kann dir mal ein paar Beispiele für seine Cut-Out-Jobs machen. Die sind jetzt nicht so die hochpolitischen Sachen. Was er anscheinend häufiger gemacht hat, ist, dass er für Männer in hohen Positionen so Sexworkerinnen besorgt hat, dass die halt irgendwie dort, wenn sie in den USA zu Besuch waren oder so, noch Spaß auf dem Hotelzimmer hatten. Und dann soll er noch in die Planung eines Attentats auf Fidel Castro, was damals geplant war, mit dabei gewesen sein. 1960 war das. Es ist dann auch so, dass Robert Mathieu anscheinend Verbindungen zur Mafia hatte. Und das hat er dann wiederum den Leuten genutzt, die Fidel Castro stützen wollten, weil er hat dann halt auch die Methoden, die bei der Mafia jetzt auch nicht ganz unüblich sind, irgendwie sowas wie hochgiftige Pillen oder sowas benutzen. Also so wirklich einfach Leute wirklich auf die Strecke bringen. Also einfach get him out of my way.
Mhm.
So. Das waren so Jobs, die Robert Mathieu gemacht hat. Also wir merken, es ist so ein wichtiger Mann für die Geheimdienste. Es ist ein Typ, den man in kniffligen Situationen irgendwie ruft. Er hat sich einfach so eine Reputation erarbeitet, dass er ungewöhnliche Wege geht und hier und da auch die richtigen, in Anführungszeichen, Kontakte hat.
Könnt ihr bei uns auch die Lampen anbringen im Büro?
Kann er einfach machen, dass es geht?
Genau. Die wichtigen Jobs, die niemand machen will.
Jobs, die wo man kreativ werden muss anscheinend. Ja.
Hol mal die Mädchen.
Entschuldigung. Wir brauchen Robert Mathieu. Jeder braucht so einen. Also wir kommen mal zum Ausgangspunkt dieser Geschichte. Es spielt in den 1950ern und Robert Mathieu bekommt einen Spezialauftrag von den amerikanischen Geheimdiensten. Und zwar ist die Situation damals folgende. Die USA möchten politische Kontrolle über Indonesien. Warum, erzähle ich dir nachher. Aber der Angriffspunkt da soll sein, der indonesische Präsident. Sie wollen etwas gegen den indonesischen Präsidenten in der Hand haben, um ihn zu erpressen, um dann wiederum mehr Einfluss auf die Politik in Indonesien zu haben.
Du, also vor ein paar Wochen war hier in Deutschland noch Schlagzeile, hat Putin Sexvideos von deutschen Politikern? Also
das, nein,
ja.
Hä, das habe ich gar nicht mitbekommen.
Das war in dieser ganzen Taurus-Affäre.
Ach.
Und so die Frage, warum verhalten sich PolitikerInnen wie Olaf Scholz so? Und da war kurz die Frage, gibt es da kompromittierendes Material, das Putin über zum Beispiel Olaf Scholz hat? Von daher, ist, ich finde das gar nicht so weit hergeholt. Also das passiert heute, also
ja, krass.
Heute noch. Und auch wenn man an das Sextape, das angebliche Sextape von Donald Trump irgendwie denkt,
ja.
Das Pipi-Tape, ja.
Sorry, ich muss bei Pipi-Tape einfach lachen, aber ja.
Ja.
Okay, also bevor wir zu dem Sextape kommen, würde ich jetzt aber trotzdem noch mal kurz einen kleinen Exkurs machen dazu, warum die USA überhaupt Interesse haben, in Indonesien irgendwie zu operieren und dort Einfluss zu haben. Und da stelle ich den Experten für heute vor, der heißt Dr. Andreas Ufen und kommt vom GIGA-Institut in Hamburg. Der forscht zu politischen Entwicklungen in Südostasien und der erzählt uns mal, was interessiert die USA eigentlich in den 50ern an Indonesien?
Indonesien war ja ein Land oder ist immer noch ein Land, das ungeheuer viele Ressourcen hat. Erdöl, Erdgas jetzt nicht mehr so viel, aber das fing damals an. Es gab große amerikanische Unternehmen, die in Indonesien sehr viel investiert hatten und die sollten natürlich auch geschützt werden.
Genau, also es ist eigentlich eine geopolitische Frage in erster Linie. Indonesien ist einfach wichtig für die USA.
Ja, es war die Zeit des Kalten Krieges und Südostasien spielte seit jeher eine besondere strategische Rolle. Wie gesagt, zwischen Indien, China. Die Amerikaner hatten natürlich ein besonderes Interesse daran, die Ausbreitung des Kommunismus zu verhindern, des sowjetischen, aber auch des chinesischen Kommunismus. Und in Indonesien war es so, dass die kommunistische Partei schon seit den 20er Jahren existierte und sehr stark war.
Also, ne, die USA finden Südostasien wichtig, wollen weitere, vielleicht sogar noch bessere Beziehungen. Sie wollen auf jeden Fall mehr Einfluss. Das Ding ist aber, mit dem Präsidenten, der da gerade herrscht, sind die guten Beziehungen so ein bisschen auf Kipp, weil der Kommunismus breitet sich im Land aus und der jetzige Präsident ist eben auch so ein bisschen dem Kommunismus zugewandt. Also es hängt ja immer auch an der Regierung natürlich irgendwie, wie sich ein Land politisch orientiert. Und diese Regierung, die stelle ich jetzt mal eben vor, also den Präsidenten. Dieser Mann heißt Sukarno. Der hat tatsächlich keinen Vornamen. Auf Java, wo er herkommt, ist es auch nicht unüblich, dass man einfach nur einen Namen hat, also Sukarno. Er ist der Präsident von Indonesien seit 1945 und er lenkt eben das Land. Und zwar in eine Richtung, die eben den USA nicht so mega gefällt. Er ist jetzt kein strammer Kommunist, aber er ist dem Kommunismus nicht abgeneigt. Und das reicht den USA schon, dass der Typ denen irgendwie ein Dorn im Auge ist.
Er war ganz stark antikolonial und in gewisser Weise auch antiwestlich orientiert. Zumal er auch durchaus Sympathien hatte für Nordkorea, für China insbesondere. Also man konnte schon damit rechnen, dass es schlimmstenfalls zu einem Umsturz durch die Kommunisten im Verein mit Sukarno kommen könnte.
Das ist den USA irgendwie zu heikel, ne? Dass da in so einem wichtigen Land für sie irgendwie so ein Wackelkandidat sitzt. Ich finde es immer wieder lustig, wie krass die USA Angst haben vor dem Kommunismus. Also klar, Kommunismus ist scheiße, ja, das irgendwie, das wissen wir alle, da haben wir irgendwie aus der Geschichte gelernt. Also sobald du sagst Sozialdemokratie,
ja,
sind ja die Amerikaner
da platzt die hohe Stuhl. Ja, genau. Ja.
Das ist so lustig, ne? Und ich habe das jetzt gegoogelt und das ist aber, es gibt keine so eine richtig eindeutige Antwort darauf. Warum haben Amerikaner Angst vor
Sozialstaat. Vor irgendwie Krankenversicherung. Ja. Also, es ist schlimm.
Es ist ja so witzig. Ja. Also das war eine Google-Kaltrecherche von 3 Minuten, ne? Aber die Antwort war immer, sie kennen es nicht. Sie kennen dieses Konzept nicht. Das gibt's nicht, weil die USA quasi seit ihrer Gründung her nie irgendwie auf sozialistische Ideen irgendwie gepolt waren oder so. Keine Ahnung. Deswegen ist es für die aber so fremd, dass es immer irgendwas, was woanders passiert ist und immer Grauen gebracht hat, was ja auch nicht ganz falsch ist, also Sozialismus oder Kommunismus, aber witzig irgendwie, ne?
Ja, Bernie Sanders.
Der hat es nicht leicht mit seiner Idee gehabt.
Total. Der hat immer gesagt, I'm a Democratic Socialist. Und alle so, okay, was bist du?
Ein Democratic, was?
Genau, ja.
Ja, geil. Das ist wieder so typische amerikanische Einfältigkeit irgendwie.
Total.
Okay, also aber in dem Fall ist es ja vielleicht gar nicht so verkehrt, dass sie sagen, hey, wenn hier wirklich ein wichtiges Land wie Indonesien die Seite wechselt und den Kommunismus frönt.
Sagen wir mal so, ja, also da besorgt zu sein, ja, verstehe ich,
ja.
Einzugreifen,
Ja, na klar, natürlich. Das ist natürlich wieder, ich möchte überall irgendwie die Hand drauf haben. Das ist natürlich,
ja, total.
Ne, das ist ein amerikanisches Motiv so, aber denen ist die Situation zu heikel. Wahrscheinlich hätten sie am liebsten einfach offen interveniert, ja. Einfach so, wumm, wir kommen hier rein mit allem, was wir haben. Das Problem ist aber, das ist in Indonesien nicht so leicht, ne, du nix. Das ist ja geografisch ganz schön tricky da.
Ich habe irgendwo mal einen Vergleich gesehen, wie riesig eigentlich Indonesien ist.
Ja.
Also es gibt ja diese Mercator-Projektion, die wir alle kennen aus dem Schulunterricht, die so die Welt darstellt, wo einfach Länder wie Russland einfach riesig sind. Und je weiter du nördlich kommst, desto größer wirken die eigentlich.
Ja, genau.
Und Länder, die irgendwie mehr in der Mitte sind,
am Äquator, wirken, genau, die wirken kleiner, als sie sind.
Genau. Und Indonesien hat genauso einen Fall. Das ist riesig und wir machen uns da keine Vorstellung davon, wie riesig eigentlich Indonesien ist.
1,904 Millionen Quadratkilometer.
Geil.
Und das ist 5-mal größer als Deutschland.
Ja.
Also es ist riesig und was mir auch nicht so bewusst war, es sind einfach 17.500 Inseln.
Boah.
Krass, oder? Von denen sind ungefähr 6.000 überhaupt bewohnt. 17.500 Inseln, willst du mich verarschen? Und deswegen, weil dieses Land halt so riesig ist, dieses Gebiet 1.000 Kilometer Ost-West-Ausdehnung hat, wäre es einfach für die USA unmöglich gewesen, da irgendwie aus eigener Kraft zu intervenieren und irgendwie einzugreifen. Das heißt also, man muss irgendwie verdeckte Operationen hier stattfinden lassen.
Jetzt kommt der Cutout-Man.
Genau, jetzt kommt der Cutout-Man. Weil wenn man kreativ werden muss, um Einfluss zu gewinnen, dann holt man sich den Spezialisten dazu und das ist Robert Mathieu.
Die USA bzw. der CIA ist aber auch so krass in den 50er Jahren. Ich weiß nicht genau mal, welches Land das war, aber es gab in den USA ja diese United Fruit Company, die so Bananen importiert hat, so Chiquita und sowas. Mhm. Und die haben einen Umsturz in einem südamerikanischen Land herbeigeführt. Einfach ausgehend von eben Chiquita. Zusammen mit dem CIA in den 50er Jahren.
Hä?
Ja.
Okay.
Ja.
Okay, also 1957 ist es dann. Im Juli, da wenden sich die USA also an den Spezialisten für verdeckte Operationen, an Robert Mathieu. Er soll sich jetzt überlegen, okay, wie könnte man den Präsidenten von Indonesien jetzt irgendwie erpressen, sodass die USA halt irgendwas gegen ihn in der Hand hat und ihn besser steuern kann. Was jetzt praktisch ist, Mathieu ist ein Mann, der den indonesischen Präsidenten schon kennt, Sukarno, der kennt ihn schon, weil es gab mal so einen kleinen funny Zwischenfall in New York City. Da war der zu Besuch, Sukarno, und der hatte Bock auf, ich sag's jetzt einfach, Ficken.
Aha.
Und dann hat Mathieu ihm eine Lady aufs Hotelzimmer geschickt. Deswegen, der weiß schon so, was ist denn seine Achillesferse? Mhm. Frauen. Er soll tatsächlich ein richtiger Frauenheld gewesen sein, dieser Sukarno. Ja. Warum mache ich jetzt eigentlich so, wenn ich das sage?
Den Berlusconi-Move.
Ich mache hier so eine komische, so eine Handbewegung.
Ja. Man kennt es ja auch, Frauenheld, das sind immer die, die Prostituierte aufs Zimmer holen.
Das sind meistens die mit Frauen so richtig gut, die sind die auch richtig gut im Bett meistens. Mann, also das sind die Stecher schlechthin. Also dieser Typ, dieser Sukarno, ist anscheinend berühmt-berüchtigt für seine sexuelle Aktivität, sag ich mal.
Ja.
Er soll auch öffentlich Polygamie unterstützt haben und nicht nur eine, sondern 5 Ehefrauen gehabt haben.
Da
einfach
bin ich
sympathisch.
Dabei.
Ja, klar, das ist doch nett. Und es gibt ein Zitat von Sukarno, was ich natürlich jetzt auch hier nicht dir vorenthalten möchte. Er soll zu einem US-Diplomaten mal gesagt haben, I'm a very physical man who needs sex every day. Erinnert mich an einen anderen richtig starken männlichen Supertypen.
Ja, der gerade wieder Präsident werden will.
Ach so, der auch.
Ach so.
Ja, ich dachte an den Frontman von, wie heißt das nochmal? Butterfly, Baby. Wie heißt
ach so, du meinst...
You're my Butterfly, Sugar, Baby.
Crazy Town. Come on,
Crazy Town, genau. Erinnert mich an den Frontman von Crazy Town, der anscheinend mal, ich glaube, das stand sogar in der Bravo, gesagt haben soll, man kann nicht mit jeder Frau auf der Welt Sex haben, aber man kann es versuchen.
Das ist auch so ein 90er-Jahre-Satz.
Boah, und damals fand man das dann auch richtig spitze.
Biau, biau,
und dann oberkörperfrei mit 37.000 Tattoos.
Frosted Tips.
Cool. Also so in der Art kann man sich vielleicht Sukarno auch vorstellen, zumindest vom Mindset.
Ja.
Ist dann aber ziemlich leicht, es liegt auf der Hand, was seine Achillesferse ist, was seine Schwachstelle ist. Unser Mann Robert Mathieu soll sich also dazu jetzt mal was ausdenken. Und er findet natürlich sehr schnell auch was, wo er glaubt, Sukarno das Genick brechen zu können. Er erinnert sich nämlich an eine Story aus dem Jahr 1956, die der CIA und dem FBI erzählt wurde. Und zwar soll es zu folgender Situation gekommen sein. 1956 war Sukarno in Moskau zu Besuch. Und dort soll er angeblich mit einer sowjetischen Frau aus dem Kreml eine Affäre gehabt haben, obwohl ihm seine Berater irgendwie davon abgeraten haben, weil es gab irgendwie das Gerücht, die ist KGB-Agentin. Ja, vielleicht...
kann ja mal passieren.
Ja, aber geh halt vielleicht lieber nicht mit der ins Bett, weil sie means no good.
Aber sie ist so shady.
Sie ist so shady. Und die war anscheinend auch noch, also sie hat gesagt, sie sei Stewardess. Also vielleicht hat er auch da irgendwie noch, keine Ahnung, was für Fables gehabt. Ich weiß es doch nicht. Wir wissen natürlich alles nicht genau, ob das so stimmt, aber diese Story soll es gegeben haben. Also er ist irgendwie schwach geworden bei einer sowjetischen Frau und hat dann eben entgegen aller Beratungen irgendwie eine Affäre mit ihr angefangen und eben auch mit ihr Sex gehabt. Und angeblich soll es von dieser Begegnung mit dieser Fake Stewardess und Sukarno ein Sextape geben. Also das ist anscheinend schon ein Gerücht, dass es da irgendwie Videoaufnahmen gibt, weil das KGB irgendwie Sukarno damit erpressen wolle.
Denken die US-Geheimdienste jetzt, dass das vielleicht auch der Grund ist, warum er jetzt eher so vielleicht auf die sowjetische Seite vielleicht überlaufen könnte? Dass die was gegen ihn in der Hand haben?
Ja, könnte natürlich sein. Was ich allerdings weiß, ist, dass Sukarno so mal so ganz vorsichtig in Richtung des Kommunismus geschielt hat. Also der war jetzt nicht so einer, der dann plötzlich sich auf den Balkon gestellt hat und gesagt hat, wir ändern jetzt hier mal alles. Er hat da schon versucht, irgendwie sein Land zusammenzuhalten und hat deswegen eher so, wie ich es verstanden habe, hat er so eine ein bisschen opportunistische Politik gemacht, immer versucht, alle möglichen verschiedenen Parteien zu verbinden. Und deswegen war er halt sowohl nicht liberalen, aber vielleicht konservativeren Ideen auch nicht abgeneigt, als auch dem Kommunismus.
Ja, Fähnchen im Wind vielleicht.
Ein Fähnchen im Wind. Es gibt also diese Story aus Moskau aus dem Jahr 56. Niemand weiß genau, was dran ist, aber es gibt eben das Gerücht, da geht ein Sextape rum und Sukarno möchte natürlich nicht, dass es rauskommt, weil dann weiß die ganze Welt, dass das KGB ihn erpresst. So, Robert Mathieu denkt aber, egal ob das stimmt oder nicht, die Gerüchte, dass es ein Sextape gibt, das ist meine Chance. Ja, weil wenn es ein Sextape gibt, dann wird Sukarno ja vermutlich wirklich um jeden Preis verhindern wollen, dass es rauskommt, damit eben A, nicht der Eindruck entsteht, dass das KGB ihn irgendwie in der Hand hat und er irgendwie nur gesteuert ist, eine Marionette ist oder so. Und B, ist es natürlich auch einfach fucking peinlich. Also niemand will, dass irgendwie so private Aufnahmen von einem kursieren. Also müssten die USA doch einfach irgendwie an dieses Videomaterial kommen. Ja, oder... man stellt das Videomaterial einfach nochmal selber her und tut so, als hätte man das Original. Heute würde man wahrscheinlich eine KI anschmeißen.
Ja.
Aber nee, ja dann, ach machen wir das doch einfach selber.
Ja, geil.
Nehmen wir einen Schluck Tee. Denn jetzt wird's heiß, liebe Leute. Ein Schluck heiße Liebe aus meiner Tasse. Das ist ja wirklich so der Redaktionstee hier, ne? Heiße Liebe.
Ich trinke nur Kaffee.
Ja, stimmt. Ja. Solltest mal mehr heiße Liebe trinken, damit du das Mindset.
Ich habe neulich einen Entspannungstee getrunken. Da war ich da ganz beseelt, habe ich hier an meinem Schreibtisch gesessen und habe so
ganz mich tief entspannt. Hast du ein bisschen Mönchsgesang gehört dabei?
Ja, genau. Ja.
Bei YouTube.
Ja.
Okay, falls du oder jemand auch bei den ZuhörerInnen, bei den Davinis gerade nicht so ganz mitgekommen ist, weil es wirklich crazy ist, ich fasse hier an der Stelle nochmal ganz kurz zusammen. Der amerikanische Geheimdienst / Robert Mathieu will ein Sextape erstellen, faken, das den indonesischen Präsidenten beim vermeintlichen Sex mit einer KGB-Agentin zeigt in Russland. Plan ist natürlich, den Präsidenten damit zu erpressen, um ihn in der Hand zu haben, damit die USA ein bisschen mehr in der Politik Indonesiens mitmischen können. So.
Smart.
Ziemlich smart. Ganz schön schlau. Aber wie macht man sowas? Wenn du ein Sextape faken müsstest von jemandem, den du irgendwie kompromittieren möchtest, wer wär's? Wie würdest du es machen, meine ich? Nicht wer wär's, sondern wie würdest du es angehen?
Also ich glaube, ich würde ein Hotelzimmer mieten.
Aber wie erklärst du das an meinem Empfang? Weil du brauchst es ja wahrscheinlich schon so eine Woche oder so. Mindestens.
Ja, ich würde an meinem Empfang sagen, ich brauche ein Zimmer für eine Woche.
Okay. Wow, so. Smart.
Also, was soll ich da erklären?
Krass, da bin ich nicht drauf
einfach
gekommen.
Einfach so, bitte nicht stören, Schild drauf.
Du bist voll der gute Geheimagent. Okay, ja. Also Schritt 1, ja?
Ja, ich buche ein Zimmer. Booking.com.
Okay. Booking.com, okay. Ja.
Und dann mache ich da so eine kleine Kamera rein, in so einen Radiowecker oder so.
Sehr gut.
Einfach so an einen Nachttisch, damit es so aussieht, als würde es so eine grisselige
Geheim,
Aufnahme.
Ne, genau.
Da würde ich mir mein Ziel genau anschauen und überlegen, was trägt der so? Mhm. Also jetzt vielleicht hat
der... Was trägt der, wenn er nackt
hat
ist?
Hat er so ein Fashion-Piece, irgendwie so einen interessanten Mantel?
Hat er so eine dicke Halskette?
Hat er irgendwelche auffälligen Tattoos oder Muttermale oder so, die ich nachahmen müsste?
Ja.
Die Frisur, Bart.
Frisur oben, unten.
Genau, oben, unten. Muss ich alles genau wissen. und dann, ich würde wahrscheinlich eine Darstellerin von Erwachsenenfilmen anstellen. und die würde das dann mit dem Schauspieler machen, den ich da
dem du so Muttermale auf dem Rücken gemalt hast.
Genau, ja. Das ist mein Plan, ja.
Okay, wahrscheinlich wärst du zumindest Azubi-reif.
Ach geil.
Für Robert Mathieu.
Cool.
Relativ ähnlich hat er es auch gemacht, aber es gibt noch ein paar Kniffe.
Okay.
Also pass auf, Schritt 1 ist bei ihm das Casting. Also was du ja auch schon gesagt hast, ne? Wir müssen gucken, dass wir hier jemanden finden, der unserem Opfer Sukarno einigermaßen ähnlich sieht. Und tatsächlich soll er recherchiert haben, ob es eben nicht PornodarstellerInnen gibt, die das Handwerk quasi direkt beherrschen und die dem Typen irgendwie ähnlich sehen. Und das ist dann halt tatsächlich diese absurde Situation, was man ja auch aus journalistischen Redaktionen kennt, dass der dann halt Recherche im Büro betreibt.
Ja.
Was machst du da? Recherche! Recherche!
Die Kollegin war bei einem Format über Katja Krasavice. Und war so, Christian, kann ich eine Kreditkarte haben? Ich muss einen OnlyFans kaufen.
Genau.
Ja.
Also sind einfach, das sind die schönen Tage im Büro. Bei ihm ist es irgendwie so, ich weiß gar nicht warum, aber der Polizeichef von Los Angeles, das ist irgendwie so sein Chef in dem Fall, der gibt ihm irgendwie Pornofilme. Ich weiß nicht, ob aus der privaten Sammlung.
Ja.
Das ist einfach ein geiler Macker. Vielleicht sagt er, ey, kein Problem, ich habe da einige
im
Keller.
Komm mal vorbei.
Und dann nimmt er so 700.000 so VHS-Kassetten, müssen es ja noch gewesen sein.
Nee.
Was war es in den 50ern?
So wahrscheinlich 8mm Band oder so.
So Bänder tatsächlich.
Also 16, also so mit Projektoren und so weiter.
Oh.
Deswegen glaube ich nicht, also ich nehme an, der hatte beschlagnahmt aus Kinos, aus illegalen Kinos oder so.
Oh, du denkst du richtig mit. Ja,
weil
ja,
in
voll.
L.A. war ja, also so die Pornoindustrie der USA ist in L.A. angesiedelt, im Fernando Valley oder so.
Ach so.
Ja, ja.
Ah, aber du hast ja auch nicht eine Recherche gemacht, ne?
ich habe eine Tiefenrecherche gemacht dazu und nee, ich habe mehrere Dokus gesehen. Es gibt coole Dokus über Pornoindustrie.
Wie auch immer, warum dieser Polizeichef das Material bereitstellen musste, ob aus privatem Bestand oder aus irgendeinem beschlagnahmen, keine Ahnung, Archiv. Er kriegt also einige Filmchen und soll dann mal scouten und gucken, ob es da nicht irgendwie DarstellerInnen gibt, die matchen könnten.
Dann holt er so einen Projektor wahrscheinlich nach Hause, seine Frau fragt, was machst du da? ja, ich arbeite.
Arbeiten,
den
lass
ganzen
mir zu.
Tag schreibt er sich.
Lass die Tür zu, ich arbeite! Mann! Mann, kann ich einmal seine Ruhe haben? Das Ding ist aber, er guckt und guckt und macht dabei auch nichts anderes. Er guckt tatsächlich nur, guckt, ja. Macht vielleicht Notizen, aber sonst macht er natürlich nichts.
Macht nichts anderes, ja.
Nichts anderes ja. Macht er. Findet unter diesen PornodarstellerInnen aber kein Lookalike.
Ah.
Schade. Schade, ja. Schokolade war aber eine gute Woche für ihn.
Ja,
ich.
Sagen wir mal so, also ich glaube, Diversity war in den 50er Jahren wahrscheinlich noch kein Thema in der Pornoindustrie. Ja. Da einen indonesischen Mann zu finden, ist vielleicht auch ein bisschen schwierig.
Kaukasische Frau, die als Russin durchgehen kann, wahrscheinlich eher.
Eher, ja.
Ja, aber er muss halt jetzt sich irgendwie woanders umgucken. Und da gibt es so ein geheimes Papier oder wie man es nennen will, Dokument irgendwie aus dem Weißen Haus. Das gibt's online zu sehen. Da steht zumindest Secret und White House irgendwas drauf. Da drin steht, Mathieu hätte wirklich als nächstes einfach einen ehemaligen Kollegen akquiriert.
Ah ja.
Also wenn du so denkst, so, er klappt nicht den Laptop zu, aber gedanklich klappt er den Laptop zu oder tut das Band wieder irgendwie in den Koffer. Und denkt so, ja, okay, aber wen kenne ich denn, wer sowas machen würde?
Wer hat Lust auf
Sex? Wer hat Bock auf Sex? Und dann ist so, der Jake. Keine Ahnung, wie der Kollege heißt, aber so wahrscheinlich. Ja, dann frage ich doch mal den. Also es ist tatsächlich anscheinend einfach ein ehemaliger Kollege von der CIA.
Ja, cool.
Wo er dann so, ding, dong, du. Ganz, ich habe einen kleinen Anschlag auf dich vor.
Ja, genau.
Ganz wilde Idee, kannst auch Nein sagen, aber ja. Ich habe das Gefühl, das könnte was für dich sein. Ich weiß nicht, wie er es schafft, aber dieser Kollege macht tatsächlich mit.
Mhm.
Und weil der Kollege auch ein findiges Kerlchen ist, sagt er, nee, ich kann dir auch mit der Darstellerin-Frage helfen. Meine Verlobte, die hat eh nichts vor.
Nicht dein Ernst? Okay.
Die macht auch mit. Hä? Also so geht zumindest die Geschichte aus diesen geheimen Papieren. Mathieu arbeitet also wirklich jetzt mit einem vertrauten ehemaligen Kollegen aus seinem Office und mit seiner Verlobten zusammen. Irgendwann merkt er so, ja okay, der Typ ist schon gut und so, aber es ist nicht das, es ist so ein bisschen noch nicht ganz, er sieht noch nicht ganz so richtig gut aus.
Mhm.
Und jetzt kommen die Mission Impossible Filme, also zumindest könntest du jetzt mit deinem Mission Impossible Wissen dir irgendwie rausfinden oder zusammenreimen, was die gemacht haben. Bei Mission Impossible ist doch immer ganz wichtig.
Also bei Mission Impossible haben die immer einen Koffer und in diesem Koffer ist ein Maskenherstellungsgerät, wo die so eine komplett echte Maske sich über den Kopf, und die machen jetzt eine Maske?
Die nehmen so ein Foto von Sukarno.
Nein.
Gehen zu so einem Maskenhersteller und sagen, einmal das bitte.
Wie geil.
Ja. Und dieser Kollege zieht sich dann eben diese Gummimaske. Also das sind wirklich, ich hoffe, dass die meisten von euch wissen, was wir meinen. Das sind wirklich diese Gummimasken, die so auf dem Gesicht, auf der Haut aufliegen und die Mimik eben auch so mitmachen. Und die man wie so ganz dünnes, was ist das irgendwie, wie so silikonmäßig, so wabbelig. Dass man so runterreißt und dann ist es wirklich einfach perfekter Match auf dem Gesicht.
Geil.
Ja, so eine Maske lassen die halt einfach anfertigen. Und der Typ, der Kollege, die soll die ja tragen.
Wird das nicht warm?
Doch.
Okay.
Der schwitzt anscheinend ganz schön doll. Ich hoffe, dass seine Frau irgendwie einen Kink hat und Lust hat, mit Staatschefs ins Bett zu steigen. Ich weiß nicht.
Danach war alles anders in deren Eheleben.
Ja, total. Oh Gott. So. Oh, wahrscheinlich hat was
irgendwie einen Knick. Ich kann
kannst
jetzt
die Maske
nur mit Khrushchev schlafen. So. Ich brauche Helmut Kohl.
Das ist creepy. Und wer kommt denn, wer steigt denn heute in mein Bett?
Ja.
Okay, also, aber ne, die Personalien hat er jetzt schon mal geklärt, unser Mathieu, der hat halt einen Kollegen und mit Maske und so weiter, also eigentlich ziemlich gut. Jetzt braucht er noch ein Setting und es ist jetzt nicht so easy, ein Filmstudio einzurichten, also da braucht man...
Vor allen Dingen, es muss ja aussehen wie Russland.
Vielleicht macht man das dann so übertrieben, wie Amis sich
Russland
vorstellen oder so. Oh Gott. Ich habe kein Foto oder ich habe keine Überlieferung davon, wie dieses Zimmer eingerichtet wurde, wie es aussah. Aber es musste natürlich irgendwie ausgeleuchtet werden. Man brauchte ja auch einfach Kamera-Equipment. Selbst wenn du so actest, als wäre es eine versteckte Kamera, ist das halt end der Aufwand. So. Und dann brauchst du auch wirklich einen erfahrenen Kameramenschen, der die Kamera dann aufbaut, guckt, dass die lang genug läuft, was weiß ich. Damals wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen trickier, weil diese Geräte einfach riesig waren. Deswegen sagt Mathieu, das mache ich jetzt nicht alleine, sondern lasse ich mich schon jetzt von Profis beraten. Und einer dieser Profis, zu dem er praktischerweise auch privat schon Kontakt hat, der heißt Howard Hughes. Kennst du den?
Dem Milliardär von Leonardo DiCaprio gespielt im Film The Aviator.
Genau, dieser Howard Hughes.
Der nur irgendwann nur noch in leere Milchflaschen pisst, weil er so verrückt geworden ist.
Genau der.
Okay.
Das ist einfach ein Buddy von Robert Mathieu.
Okay.
Und da kann man schon sehen, was das für ein Typ ist, weil wenn er sich mit dem irgendwie gut versteht, dann Ciao.
Interesting, ja. Okay.
Also dieser Typ, der soll voll der Exzentriker gewesen sein, extravaganten Lebensstil geführt haben. Wahrscheinlich haben wir eh einige von unseren Zuhörern auch den Film gesehen mit Leonardo DiCaprio, eben, der sein Leben erzählt. Allerdings soll Howard Hughes irgendwie in den 1940ern dann relativ zurückgezogen gelebt haben, wahrscheinlich eben in Milchflaschen uriniert haben und so. Deswegen gibt es halt sehr viele Mythen über ihn und vielleicht hat er auch einfach keine Zeit, um seinem Kumpel Robert so ein bisschen auszuhelfen. Er kriegt also wirklich professionell Hilfe von dem und hilft ihm, das Pornoset so ein bisschen an den Start zu bringen. Und dann denken sie sich vielleicht zusammen, vielleicht auch nur Robert, einen Namen für sein Sextape aus. Es hat den verblümten, schönen Namen Happy Days.
Mhm.
Jetzt haben sie also alles ready set für den Dreh. Und der findet dann tatsächlich statt. Robert Mathieu ist wahrscheinlich ganz aufgeregt. Ne? Der hat sich so einen kleinen Regiestuhl geholt.
Ja.
Eine Käppi, so eine Halbkäppi. Und so eine Klappe.
Ja, und so ein Megafon, aber das ist nicht elektrisch, sondern einfach nur so ein Trichter.
So ein Trichter, so ein für Kinder.
Ja, genau. Und los!
Wo so Paw Patrol-Logo drauf ist.
Ja.
1, 2, Action! Na, er ist ja im Grunde auch Personalunion, Casting-Direktor, Regisseur, Kameramann, Ausleuchter.
Hat dann am Ende auch so die Credits,
drin.
Wenn er es dem Sukarno zeigt.
Bin ich einfach zu stolz, da bin ich zu stolz drauf, das schreibe ich jetzt schon rein. Also er ist anscheinend, heißt es, tatsächlich allein mit den beiden DarstellerInnen dann im Studio, also was man Studio nennen kann, also am Drehort.
Ist ein Closed Set, ja.
Wahnsinnig angenehme Situation mit so einem Kollegen in so einem Zimmer zu sein.
Und
mit seiner Verlobten. ich würde das nochmal anders probieren. Könnt ihr ja nochmal, kannst du dich nochmal so hinlegen und genau, super.
Ja.
Mhm.
Und ja, was
hast du da was auf dem Rücken? Darf ich mal kurz?
Ja, was ist da los? Fluffer!
Ganz schlimm, das ist meine schlimmste Vorstellung. Ich habe eh immer so, also als ich noch angestellt war, war eine meiner schlimmsten Vorstellungen, dass ich mal meinen Chef oder meine Chefin in der Sauna treffe. Mhm. Weil man denkt ja immer so, das wäre jetzt schon echt sau unangenehm.
Das ist das Schlimmste, ja.
Schon echt sau unangenehm.
Ich habe heute Angst, irgendjemanden von meinen Angestellten zu treffen.
Ja, da bin ich ja Chefin, da würde ich einfach dann da so sitzen und sagen, na,
Brett
was machen wir morgen?
So, na?
Ja,
so.
Was machen wir denn mit deinem Vertrag?
Oh Gott, Anna. Oh Gott, unangenehm. Albtraum.
Also sie haben eigentlich alles ready und der Dreh geht dann auch los. Der Typ setzt sich die Gummimaske auf, der schwitzt wahrscheinlich wirklich wie Sau. Und dann dachte ich mir, vielleicht haben sie sich auch eine kleine Story überlegt. Einfach wie in jedem guten Amateurfilm einen strammen Dialog am Anfang. Habe ich mal einen mitgebracht als Beispiel.
Sag mal, Schatz, was machen wir nun mit dem angebrochenen Nachmittag?
Es regnet unheimlich draußen. Mit Wegfahren ist wohl nichts. Aber mir kommt eine Idee. Als du mich das letzte Mal vom Tennisclub abgeholt hast, da waren doch an der Bar der Richard und der John. Und die waren total begeistert von dir.
Die waren von mir begeistert? Ja, und weiter?
Ja, ich kann ja die zwei Jungs anrufen, sie einladen, dass sie herkommen.
Was sollen denn die beiden hier?
Ja, was schon? Ficken!
Wie bitte? Ich soll mit den beiden ficken?
Ja, hör mal, das ist ja wohl das Tollste, was es gibt, mit drei Männern zu ficken.
Also so in der Art. Ich weiß, das ist so einfach authentisch.
Ja, einfach, ja, null gestellt.
Aber mit so einem ganz schlechten russischen Akzent noch. Wir wissen nicht ganz genau, was bei diesem Dreh, wie dieser Dreh abläuft oder wie die Dialoge da sind, ob die auch so straff sind. Aber wir wissen, dass Robert Mathieu auf jeden Fall happy ist mit dem Ergebnis. Er ist erleichtert, dass er es jetzt auch geschafft hat und dieser Auftrag irgendwie erledigt ist und so. Job is done. Wie geht's ab jetzt hier weiter? Also es gibt jetzt zwei Versionen, wie die Geschichte weitergeht. Beide sind geile Fails. Aber ich würde dir zur Auswahl stellen, welche möchtest du zuerst hören? Entweder die aus offiziellen Geheimdienstdokumenten oder die, die ein US-Journalist von einer Quelle aus dem Weißen Haus haben will?
Die offizielle erst und
okay.
Dann die andere.
Perfekt, weil die offizielle ist auch ein bisschen lamer. Und die andere ist köstlich. Die ist fein. Also, Variante 1, das ist jetzt die Version, die es aus offiziellen Geheimdienstdokumenten zu hören gibt. Darin steht, ja, es ist wahrscheinlich auch deswegen fake, also nicht wahr, weil es ist so eine typische Ausrede, die man natürlich als, keine Ahnung, offizielle Behörde so rausgibt, so, ja, achso, der Film, der ist ja nie fertig geworden. Nee, das war natürlich, haben wir schnell gemerkt, dass das eine blöde Idee war.
Da gab es auch Ärger mit der Gewerkschaft, das haben wir nie gemacht.
Ach, die Gründe, da gehe ich jetzt auch eh gar nicht mehr genau drauf ein.
Ja.
Jetzt auch ganz ehrlich mal, also wir sind hier, ne, wir sind die Vereinigten Staaten von Amerika, ein gefaktes Sextape von einem Staatschef, da kämen wir doch in Teufelsküche.
Ja.
Also jetzt ist mal ein bisschen Vernunft, bitte Leute. Also das ist aber natürlich nicht fertig gemacht. Das ist so die offizielle Version. Vielleicht stimmt die auch, weil es ist vielleicht auch echt aufwendig, ne, so Videomaterial. Das Einzige, was mich irgendwie von dieser Version der Geschichte überzeugt hat, ist, dass man sagen könnte, okay, vielleicht ist diese Idee nicht ganz zu Ende gedacht, weil, du hast es vorhin schon gesagt, ne, wir haben so fette Filmrollen damals. Es war halt nicht irgendwie mal schnell auf einer Festplatte alles verzehnfacht kopiert. Das heißt, wie willst du überhaupt die Kopien von so einem Sextape in die Runde bringen? Willst du da immer so riesengroße Spulenkoffer irgendwie, keine Ahnung, durch die Welt schicken oder so.
Ja.
Also es ist machbar, aber wäre teuer und jetzt auch nicht so easy. Das heißt, also es gibt so Gerüchte, ja, da haben sie halt nicht zu Ende gedacht, deswegen hier so schrankgroße Projektoren irgendwie da immer, nur um zu zeigen, dass der Typ da Sex hatte mit einer KGB-Agentin. Also ja. Vielleicht war dieser Plan nicht ganz durchdacht. Das ist die erste Version der Geschichte. Die zweite Version der Geschichte gefällt mir viel besser, deswegen glaube ich die auch. Und sie kommt von einer Quelle, die auch einigermaßen seriös ist, nämlich ein Journalist namens Alexander Cockburn. Der hat...
Entschuldigung.
Das ist der Mensch, der...
Das ist auch der Name
der von... Der Einzige, der diesen Artikel schreiben darf.
Das ist auch der Pornoname von dem Kollegen.
Von dem Kollegen.
So nennt er sich.
Figgen! Also Alexander Cockburn, der ist geboren für diesen Stoff. Der hat im Jahr 1976 allerdings erst einen Zeitungsartikel rausgebracht und darin beruft er sich auf Quellen, also aus dem Weißen Haus, aus Washington. Das will er irgendwie da von so einem Lobbyisten von Sukarno gesteckt bekommen haben. Pass auf, also Sukarno war ja bekanntlich der Frauenwelt nicht abgeneigt und hat sich auch als Frauenheld gefeiert.
Mhm.
Aber, wir haben es auch schon angedeutet, wenn man so ein krasser Frauenheld ist und so als so ein umtriebiger Typ irgendwie gefeiert wird, kann das vielleicht auch bedeuten, dass man nicht der richtig Geilste im Bett ist, dass man nicht so richtig liefert, ne? Also tatsächlich gab es diesen Ruf, dass er nicht so doll im Bett ist. Und da diese blonde Frau in dem Film, der danach gedreht wurde, die sah ganz zufrieden aus. Die kam wohl schon auf ihre Kosten und der Typ mit der Maske hat also richtig, also geil. Not bad. Da hat er gedacht, ja, das wäre gar nicht so schlimm, wenn die Leute denken, das bin ich. So, damit er zeigen kann, wie krass potent er ist. Also es gibt das Gerücht, dass er den Film beziehungsweise auch Fotos, die von diesen Szenen irgendwie im Umlauf gebracht werden sollten, dass er die irgendwie zugespielt bekommen hat. Und anstatt sich damit erpressen zu lassen, wollte er die anscheinend selber verbreiten, um dafür zu sorgen, dass der Film ganz Südostasien gesehen wird und alle sehen, was für ein harter, geiler Boy er ist.
Ja.
Also es ist scheißegal, wie diese Geschichte gelaufen ist. Ich glaube, für Robert Mathieu und für die CIA, FBI, die Geheimdienste der Vereinigten Staaten, ist diese Story ein krasser Fail. Ich weiß nicht, wie viel Geld da irgendwie versenkt worden ist, aber wenn wir uns an Acoustic Kitty erinnern, an die Folge von vor anderthalb Monaten, zwei Monaten, dann kennen wir Größenordnungen, die da auch gerne mal einfach so versenkt werden.
Ja. Und als recht, wenn irgendwie noch Howard Hughes irgendwie am Start ist und so, ist auch so, okay, wir bauen das krasseste Set aller Zeiten.
Genau. So im Hintergrund soll man Moskaus Zwiebeltürme sehen und so. Ja, also wie geht's mit Robert Mathieu weiter? Der arbeitet nicht mehr so lange für FBI und CIA, sondern der wird tatsächlich irgendwann sowas wie die rechte Hand von Howard Hughes. Also Ende der 50er ist er so eine Art, ja, wie so ein Handlanger, wie so ein Freelancer. Vollzeit angestellt bei Howard Hughes. Er übernimmt so Aufgaben wie Business-Rivalen irgendwie ausstechen, gegeneinander ausspielen und so. Also der nutzt so seine Skills, die er wahrscheinlich aus seiner Arbeit bei den Geheimdiensten hat und setzt sie für Howard Hughes ein.
Okay.
Was auch so geil ist einfach. Anscheinend Vollzeit soll er viel gearbeitet haben, ist auch extra deswegen nach Las Vegas gezogen, um die Casinos, die Howard Hughes hatte dort, zu verwalten auf wahrscheinlich shadyste Art und Weise. Robert Mathieu hat auch in seine Memoiren geschrieben, 1992. Die Memoiren heißen übrigens Next to Hughes, also er erzählt so vom Leben neben Howard Hughes. If he wanted someone fired, I did the firing. If he wanted something negotiated, I did the bargaining. If he had to be somewhere, I appeared in his place. I was his eyes, his ears and his mouthpiece.
Cool.
Ja, hat er sich einen interessanten Charakter cool. ausgesucht.
Ja.
Ja, ja, total.
Hat er auch so Masken dann angehabt, so von der Haut-Use-Maske?
Gute Frage.
Wäre bestimmt gegangen.
Also ja. Die Connections zum Maskenhersteller hatte er auf jeden Fall. Voll. So, ja.
Bam, 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 bam.
Ja, am 4. August 2008, also noch nicht allzu lang her, ist Robert Mathieu in Las Vegas gestorben, im Alter von 91 Jahren und hat eine sehr große Familie hinterlassen. 3 Söhne, 10 Enkelinnen und 10 Großenkelinnen. Aber wir möchten natürlich auch noch wissen, wie es mit Sukarno weitergeht, ne? Der ja jetzt zumindest als vielleicht guter Stecher in die Geschichte eingeht. Also es ist ein bisschen tricky. Ich muss natürlich auch sagen, ich kenne mich äußerst begrenzt aus mit der Geschichte Südostasiens, Indonesiens. Genau, deswegen hier eine Kurzfassung. 1965 gab es einen Putschversuch unter der Leitung von einem anderen General, der hieß Suharto. Dieser Putschversuch war ziemlich blutig, ist bis heute auch ein schrecklicher Moment in der Geschichte Südostasiens. Die Opferzahlen variieren je nach Erzählung, aber 100.000 bis zu 1 Million Menschen sollen diesen Putsch irgendwie erlegen sein. Dieser General Suharto war nämlich ein politischer Gegner von Sukarno, also eher ein Konservativer, der den Kommunismus bekämpfen wollte. Und Sukarno war halt auf seinem Radar, der war auch für ihn so das Feindbild Nummer 1. Und die Armee ist dann im Grunde auf KommunistInnenjagd, in Anführungszeichen, gegangen. Und genau, viele Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Suharto wurde dabei auch tatsächlich politisch und geheimdienstlich von den USA unterstützt. Also da haben sie dann sehr offensichtlich das gemacht, was sie vorher im Geheimen versucht haben.
Ja.
Und Sukarno kam dann unter Hausarrest und ist 1970 gestorben. Um es noch vollständig zu machen, also diese Verbrechen, diese Massenmorde wurden bis heute nicht richtig aufgearbeitet. Sukarno aber wird bis heute wirklich, weil er der erste Präsident war von Indonesien seit 1945 und er war auch über 20 Jahre Präsident, wird er halt immer noch gefeiert. Das sagt uns auch unser Experte Dr. Andreas Ufen nochmal.
Das Sukarno-Erbe ist immer noch da und für viele Indonesier ist Sukarno immer noch der große Held der nationalistischen Bewegung und der große, zu verehrende erste Präsident Indonesiens. Seine Tochter Megawati ist dann selbst Präsidentin geworden.
Ja, also im Grunde noch so eine Dynastie, die da so ein bisschen zeitversetzt noch regiert hat. Du hast es ja schon gesagt, ein paar Sextape-Stories gibt's in der Politik, aber ich glaube, das ist meine liebste.
Ja, finde ich super. Ich würde es auch jetzt gern sehen. Also
ja, warum gucken wir uns das jetzt nicht einfach an?
Ja, also
machen wir Videoabend bei Kugel und Niere hier bei uns in der Redaktion. Alle müssen mitgucken, von vorne bis hinten, geschmeidige Pornodialoge gucken. Ihr könnt uns ja mal in die Kommentare bei Spotify euren liebsten Pornodialog.
Das ist eine sehr gute Frage.
Posten.
Ja.
Vielleicht ist es ein Einzeiler, vielleicht ist es also einfach den schönsten Dialog gerne einfach mal reintippen.
Ich liebe ja dieses Video mit Alarm! Alarm!
Kenn ich nicht.
Das ist mein absolutes Lieblingsvideo.
Irgendwann machen wir noch eine zweite YouTube-Playlist zu unserer schon bestehenden Playlist, die ihr bei uns beim YouTube-Kanal finden könnt, wo wir einfach nur so dumme Pornodialoge reinposten.
Finde ich sehr gut. Ja.
Das hat mir so Spaß gemacht, das ist so schlimm, ich habe mich so krank gelacht über den Bullshit.
Na was denn, Rebecca?
Ficken! Ficken! Hey Christian, nächste Woche geht's da?
Ich sag nur ein Wort um die Geschichte der Nazi-Butter.
Na klar, wer kennt es nicht, Nazi-Butter?
Ja.
Darwin gefällt, das ist eine Produktion von Kugel und Niere mit Anna Bühler und Christian Alt. Recherche Kim Fischer. Produktion und Redaktion Lina Kempenich. Audioproduktion Simone Hundrieser. Zum Team gehören außerdem Schalker Tetik, Luna Laufer, Steffi Buchholz und Pauline Klaassen. Intro-Musik Robert Sladecek. Folgt uns bei Instagram @ Darwin gefällt das.
Darwin gefällt das.
Mit Anna und Christian.